SBS in deutscher Sprache. Letzte Woche haben wir eine dramatische Woche im Parlament in Canberra erlebt, so dramatisch wie selten zuvor in der australischen Geschichte. Seit Freitag aber steht fest, Malcolm Turnbull ist Geschichte politisch, Scott Morrison der neue wichtigste Mann im Land. Zurück im Studio, unsere Maria Schaller. Ein neuer PM stellt natürlich auch sein neues Kabinett auf. Blieb da jetzt kein Stein auf dem anderen, seit Morrison vereidigt wurde?
Ja, Christian, zum einen ja, zum anderen nein. Es wurden sehr viele Positionen neu besetzt, andere wiederum sind gleich geblieben. Vielleicht mal kurz zu den wichtigsten. Es sind sehr viele, aber ich sage mal die wichtigsten. Vor allem natürlich der neue Stellvertreter Josh Frydenberg, der jetzt Treasurer-Schatzmeister ist, statt bisher Energieminister. Aber es gibt auch sehr viele andere Minister, die die Ressorts gewechselt haben. Zum Beispiel Simon Birmingham zu Handel und Tourismus oder Christopher Pyne zu Verteidigung. Es gibt, Christian, aber auch sehr, sehr viele, die ihre Jobs behalten haben im neuen Kabinett von Scott Morrison. Und das sind interessanterweise auch solche, die sich eigentlich gegen Turnbull gestellt haben noch in der Vorwoche und auch für Dutton gestimmt haben am Freitag in der finalen Abstimmung. Zum Beispiel Matthias Cormann, der medienwirksam letzte Woche verkündet hat, dass seine Unterstützung für Malcolm Turnbull Geschichte ist. Der macht weiterhin Finanzen oder Mitch Fifield weiterhin Kommunikation und Greg Hunt bleibt im Gesundheitsministerium. Dann gibt es natürlich einen prominenten Mann, Peter Dutton, der weiterhin Minister für Home Affairs bleibt. Allerdings wurde ein Bereich aus seinem neuen Ministerium ausgegliedert. Man kann sagen, Scott Morrison hat ihm so ein bisschen die Immigration, die Einwanderung weggenommen und das Ministerium ist jetzt unter Anführungszeichen nur noch zuständig für Cyber Security oder Border Control. Also so ein richtiges Innenministerium quasi. Es wird jetzt ein eigenes Ministerium nur geben für Einwanderung, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten und multikulturelle Angelegenheiten und das wird leiten David Coleman, ein Jurist aus New South Wales.
Natürlich sehr wichtiger Mann, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Es wird interessant sein zu sehen, wie dieses neue Ministerium aussieht, ob es da auch irgendwie Auswirkungen gibt für Visa-Antragsteller, wie es natürlich auch viele in unserer Community gibt. Ich will mal eine Stimme zu Wort kommen lassen von einem Sprecher für Flüchtlings- und Einwanderungsfragen. Und zwar ist das Ian Rintoul von einer Gruppierung, die heißt Refugee Action Coalition. Denn Peter Dutton war ja schon bekannt dafür, sehr einwandererkritisch zu sein. Es gab auch sehr lange Wartezeiten in seinem Ministerium und so weiter. Und jetzt hofft man sich im Lager der Einwanderer und Flüchtlinge, dass diese Zeiten vielleicht der Vergangenheit angehören könnten.
I think Peter Dutton has created a particularly dark chapter with his attitude to immigration and to refugees over the past period. There is an opportunity to reset that, as Prime Minister Morrison has indicated that that was his overall job, was to reset things. But I think we would need to see a dramatic change.
Pro-Asylsprecher Ian Rintoul. Maria, der vielleicht prominenteste Abgang ist aber der von Außenministerin Julie Bishop. Das hätte vor einer Woche noch kaum einer für möglich gehalten, Nein. Nicht wahr?
Nein, ich glaube, wenn du uns gefragt hättest vor genau einer Woche, noch vor der ersten Abstimmung am Dienstag, wir hätten das beide nicht für möglich gehalten. Aber seit gestern wissen wir, Julie Bishop hat ihr Amt als Außenministerin zurückgelegt. Deshalb ist es wahrscheinlich Zeit, zurückzublicken auf eine lange und auch erfolgreiche Karriere als Parlamentarierin. Sie wird jetzt zumindest mal auf der Backbench bleiben, aber man weiß nicht, ob das nach der nächsten Wahl auch der Fall sein wird. Sie war auf jeden Fall 20 Jahre lang Abgeordnete, 15 davon auf der Frontbench und die letzten 5 Jahre als Außenministerin. Sie galt als sehr erfahren und auch sicher auf dem oft sehr glatten internationalen Parkett. Und Umfragen zeigen, sie war auch sehr beliebt in der Bevölkerung, also im Abstand, also im Unterschied zu vielen anderen auch in ihrer Partei. Aber sie hat am Freitag im ersten Wahlgang der Abstimmung nur 11 Stimmen bekommen und interessanterweise auch keine Unterstützung aus ihrem Heimatbundesstaat in Westaustralien, also sicher eine Enttäuschung für sie. Nichtsdestotrotz wurde sie heute natürlich gewürdigt, als sie entschieden hat, dass sie ihr Amt zurücklegen wird, unter anderem von den Ex-Premierministern, muss man sagen, Malcolm Turnbull, John Howard, Kevin Rudd, aber auch von ihrer politischen Gegnerin sozusagen, von Penny Wong und vom bestehenden, also vom neu regierenden Premierminister Scott Morrison, der sie natürlich gerne auch als Außenministerin in seinem Kabinett behalten hätte.
I would have very much welcomed her continuing role in the ministry, but totally understand and respect the decision that she has made and she will make more comments about her own position in the weeks ahead. Julie has made an extraordinary contribution to Australian public life and I've consulted her also as I've gone through the process of forming this new team.
Ja, ob er das wirklich so ernst meint, wer weiß, wir werden es erst später vielleicht erfahren, wenn er mal seine Memoiren schreibt oder jemand anders, die Memoiren von Julie Bishop. Diese Julie Bishop, sie war ja die beliebteste in den Umfragen. Warum wurde also nicht sie als die Nummer 1 gesetzt in diesem Ticket?
Also da gibt es eine sehr komplexe Vorgeschichte, die auch den Medien zugespielt wurde, interessanterweise, und zwar eine WhatsApp-Gruppe, in der sehr viele Parlamentarier angehört haben, ungefähr 20, 30 an der Zahl. Und da wurde wohl ausgemacht, vor diesem Wahlgang, dass man wohl eher Scott Morrison die Stimme geben sollte, wenn man für diesen Flügel der Partei eher ist, anstelle von Peter Dutton, weil man sich darauf geeinigt hat, dass er wohl dann auch im zweiten Wahlgang die besseren Chancen gehabt hätte. Und damit fiel so ein bisschen Julie Bishop komplett aus dem Rost und hatte dann nicht wirklich viele Chancen. Sie hat auch keine Stimmen aus ihrem Heimatstaat bekommen. Du hast gesagt, ja, sie war sehr beliebt. Sie war die erste weibliche Außenministerin hier in Australien und natürlich auch in der Regierung so ziemlich die ranghöchste Frau, ganz klar. Ihre Nachfolgerin ist aber auch weiblich, nämlich Maryse Payne, bisher Verteidigungsministerin, die übrigens auch Julie Bishop empfohlen hat als ihre Nachfolgerin. Es gibt in der liberalen Partei und im Regierungskabinett traditionell nicht so viele Frauen, Christian, das wissen wir. Einige will ich hier aber trotzdem erwähnen, die im neuen Kabinett auch vertreten sein werden. Das ist zum Beispiel Melissa Price als neue Umweltministerin, Karen Andrews ist für die Industrie zuständig, Kelly O'Dwyer für Arbeitsplätze oder Michaela Cash für Kleinunternehmen.
Also immerhin in Anführungszeichen eine Handvoll Frauen. Die australische Bevölkerung, die schüttelt ja wahrscheinlich noch immer den Kopf, nicht wahr? Die Ereignisse in Canberra letzte Woche, es war ja schon fast ein bisschen deprimierend. Lässt sich das jetzt auch an den neuen Umfragewerten ablesen?
Ja, ganz bestimmt. Wir haben neue hier, die uns vorliegen heute von News Poll. Da kommt die Regierung oder die Coalition auf ihre geringste Zustimmung in 10 Jahren, also seit 2008, mit 33%. Und was wahrscheinlich auch für die wenigsten überraschend kommt, ist, dass Labour die Regierung überholt hat mit 54 gegenüber 44. Und einer wird sich am heutigen Tag auch ganz besonders freuen, und das ist Bill Shorten, der vorbeigezogen ist am Premierminister, in dem Fall an Scott Morrison. Er ist erstmals seit 3 Jahren die erste Wahl, wenn es um den präferierten Premierminister geht, Preferred Prime Minister, und zwar kommt der Shorten auf 39 und Scott Morrison auf 33%. Wir haben auch ein aktuelles Interview vom neuen Deputy, vom stellvertretenden Premierminister, von Josh Frydenberg, der auch sagt, die Zahlen, die sind natürlich keine Überraschung, sie kamen für ihn so überraschend wie der Sonnenaufgang heute Morgen, also gar nicht. Und was wir vielleicht heute auch noch klären sollten, Christian, ist, wann denn nun die nächsten Wahlen sein werden. Wir wissen, spätestens am 18. Mai im nächsten Jahr, und Josh Frydenberg hat gesagt, heuer, also in diesem Jahr, wird bestimmt nicht mehr gewählt, und hier ist ein kurzer Auszug aus einem Interview mit 3AW.
No.
Why?
Because we need the time to lay out our agenda, and the Australian people elected us to serve a full term, and that's our intention.
Das ist hochinteressant, weil natürlich jedermann in Australien fragt sich jetzt, wann finden diese Wahlen statt? Sind es vorgezogene? Sind es welche so vielleicht nach Weihnachten, Januar, wenn alle in dem Urlaub sind? Oder sind es wirklich die dann im Mai, spätestens der Termin, dann muss gewählt werden in Australien? Wagst du eine Prognose, Maria?
Schwer zu sagen, aber viele Beobachter sagen ja wahrscheinlich nicht in diesem Jahr, schon allein deshalb, weil Victoria wählt im November und dann im nächsten Jahr New South Wales im März, also die beiden größten Staaten bevölkerungsmäßig, die wir haben. Also klingt Mai wahrscheinlich am realistischsten, auch weil die Regierung gut daran beraten ist, jetzt mal zu zeigen, dass sie es ja doch noch irgendwie kann. Lass uns vielleicht noch die Bevölkerung zu Wort kommen. Das ist ja heute noch nicht so viel passiert. Ein paar Reaktionen haben wir, die unsere Kollegen eingeholt haben aus unserem SBS Newsroom.
You have to wonder whether people that act this way are fit to run the country, and I think we all think the answer is no.
We need some consistency. I just think these people make decisions that affect our lives, and it's like a schoolroom. It's just ludicrous.
The government that's in now has destroyed themselves. Bill Shorten doesn't even have to do anything to win at this point.
Ich finde die liberalen Abgeordneten haben heute die Wahl gehabt zwischen Pest, Cholera und Asbestose. und haben sich für die Cholera entschieden.
Ja, das ist natürlich eine Stimme aus unserer deutschen Community, denn auch die haben wir befragt während der letzten Tage. Christin, wir haben hier gehört, Leo Kretzenbacher aus Melbourne, der einen schönen Vergleich hier gezogen hat, der vor allem auch bei unserer Hörerschaft sehr gut ankam, denn wir haben das natürlich online gestellt und da haben sich viele Leute sehr darüber erheitert.
Ja, Cholera, Pest und Asbestose, alles Dinge, die man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht, aber die Liberalen müssen nun damit leben und wahrscheinlich auch mit diesem Tony Abbott, der so schnell nicht aufgeben wird. Vielen Dank, Maria Schaller, für dieses Gespräch.
Besten Dank.
Und jetzt interessieren uns an dieser Stelle natürlich auch die Reaktionen aus dem Ausland, die internationale und deutsche Presse. Dazu im Studio live Saskia Wöhler.
Hallo,
guten
Christian.
Abend. Was hast du herausgefunden, beginnend mit der internationalen Presse?
Ja, du hast vorhin schon mal das Kopfschütteln erwähnt und tatsächlich ist das in der internationalen Berichterstattung auch so. Der Tenor, also ein belächelnder Unterton, ist daraus zu hören. In der neuseeländischen Presse zum Beispiel, im New Zealand Herald, vergleicht man das Verhalten der Liberalen mit dem Verhalten eines Rudels Dingos, das seine Beute, nämlich Malcolm Turnbull, umkreist, bis dann schließlich Rudelführer Peter Dutton zuschlägt. Die New York Times schreibt, dass die politischen Machtkämpfe von den Australiern schon quasi zum Anlass genommen werden können, Wetten abzuschließen, wie im Sport quasi. Ich zitiere: Australians joke that leadership challenges are a national sport and gambling websites are giving odds and accepting bets. Ja, also ein lukratives Geschäft schon quasi. Und die britische BBC hat Canberra zur Coup Capital of the World ernannt. Und was ebenfalls international durch die Medien ging, war ein Twitter-Trend. Dort wurde nämlich ein 30-jähriger Texaner, der zufällig ebenfalls Peter Dutton heißt, für den australischen Politiker Dutton gehalten und hat nach dem Spill unzählige Nachrichten und mit Beschwerden bekommen auf Twitter und hat dann selber getweetet: I wish the people of Australia would look at my profile and realize I'm a 30-year-old black man before sending me messages. Was aber eben auch zu erkennen war, war eine besorgte Reaktion auf internationaler Ebene und zwar eher im asiatischen Raum. In der chinesischen Presse ist man jetzt ein bisschen besorgt, wie die Beziehung zwischen Canberra und Peking sich entwickelt. Und auch kritisch beleuchtet wird in einigen Medien eben der Versuch der konservativen, eher rechten Liberalen, Peter Dutton ins Amt zu bringen. Die Asia Times schreibt dazu zum Beispiel, dass die konservativen Liberalen nach wie vor stark daran interessiert seien, eine konservative Linie in der Regierung durchzusetzen und betont in dem Zusammenhang eben auch nochmal Morrisons Hintergrund, indem sie eben titelt: Scott, stop the boats, Morrison.
Mhm. Ja. In der internationalen Presse findet sich also einerseits Unverständnis für das politische Chaos hier, kann man das so sagen, und andererseits auch Besorgnis über die Auswirkungen des Führungswechsels. Wie sieht es nun in der deutschen Presse aus?
Ja, also in den deutschen Medien hielten sich die kritischen Stimmen insgesamt eher zurück, tatsächlich, würde ich sagen. Aber was auch hier rauszuhören war, war eben dieses Kopfschütteln, was wir schon angesprochen haben. Also was man wirklich häufig lesen konnte, waren Formulierungen, die zeigen, dass ein solcher Führungswechsel eigentlich schon gar nicht mehr so überraschend für Australien ist. Bei Focus Online hieß es dann zum Beispiel: Australien hat schon wieder einen neuen Prime Minister. Die FAZ hat getitelt: 6. Prime Minister in 10 Jahren. Und auch die Tagesschau ist da mit auf den Zug aufgesprungen und hat eben, ich zitiere, gesagt: Das Amt des Premierministers wird in Australien zunehmend zum Schleudersitz.
Zum Schleudersitz.
Ja, genau. Ja. Und vereinzelt findet man natürlich auch sehr kritische und wirklich auch offen kritische, belächelnde Perspektiven, zum Beispiel in der Bild-Zeitung. Da hieß es: Drunter und drüber in Down Under. Canberra hat inzwischen den Ruf als Putschhauptstadt. Manche vergleichen die dortigen Zustände auch gerne mit dem Dschungelcamp. Also auch da werden Vergleiche gezogen. Und auch die FAZ hat da einen netten Vergleich gefunden. Und zwar: Das Land der langen Messer. In Australien ist die Politik ein Überlebenskampf. Und schon vor einiger Zeit hat man eben dafür das Bild gefunden: die Drehtür. Ja, und da wird dann eben auch kritisiert, dass sich die australische Politik tatsächlich mit den falschen Dingen beschäftigt. Also da heißt es im Bericht der FAZ: Es ist ja nun nicht so, dass es in Down Under keine wirklichen Probleme gäbe, mit denen man sich eigentlich beschäftigen sollte. Und so leidet natürlich auch die australische Demokratie darunter. Und das gibt eben natürlich auch Vorstoß für zum Beispiel Rechtspopulisten.
Interessant. Vielen Dank, Saskia Wöhler, für diesen Blick in die internationale und nationale Presse in Deutschland, wie sie reagiert hat auf den parteiinternen Zwist in Canberra, unseren neuen Premierminister Scott Morrison und die ganze Revolte, die ja so ganz anders endete, muss man sagen, als von den Rädelsführern am rechten Parteirand geplant. Vielen Dank. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.